Also es ist nicht nur so, dass Arbeit einen krank macht oder zu viel Arbeit immer gleich zu Stress führt und ins Burnout. Arbeit ist irgendwie, habe ich das Gefühl, fast so ein bisschen wie in Verruf gekommen. Sondern das Gegenteil stimmt halt auch. Nämlich Arbeit ist schützend für die Psyche aus ganz vielen guten Gründen. Und manchmal ist Krankschreibung gar nicht so eine mega Idee, sondern man müsste sich vielleicht erstmal damit auseinandersetzen, was habe ich denn für eine Gesamtbelastung und wie kann ich insgesamt für eine bessere Ausgewogenheit in meinem Leben sorgen? Wie kann ich Selbstfürsorge zeigen und ist wirklich meine Arbeit das Problem?
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski, wie ihr wisst, und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und wir kriegen uns ja manchmal an den Kopf. Ihr wisst bestimmt gleich, was ich meine. Geht es um die Organisation? Müssen wir an den Strukturen arbeiten? Oder ist es der Mensch an sich, den wir in den Mittelpunkt stellen müssen? Psychologisieren wir zu viel rum? Auch das ist so ein Thema, was wir ab und zu mal hier diskutieren und wo es auch Meinungen zu gibt. Und zwar nicht zu knapp. Ihr wisst Bescheid. So. Das erste Good Work-Prinzip lautet gelungene Beziehungsgestaltung. Da stehe ich auf Felsen fest dazu. Und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt ist es endlich mal Zeit, mir jemand Berufenes einzuladen. Hatten wir auch schon hier heute, aber jemand, der wirklich das Thema Psychologie, ich sag mal ganz prominent, in ihrem Titel trägt. Ich habe nicht irgendjemand hier im Studio. Nein, es ist, ich sag's wie es ist, die Nummer 1. Ich bin mega glücklich, ein bisschen stolz, ein bisschen sehr stolz, dass sie zugesagt hat. Ich habe die große Freude, heute Franka Cerutti begrüßen zu dürfen. Franka ist Gastgeberin des erfolgreichsten Podcasts zum Thema Gesundheitspsychologie in Deutschland, nämlich Psychologie to go. Also, wenn sie uns nicht Rede und Antwort stehen kann, wie es sich jetzt verhält mit der Beziehungsgestaltung, dann bin ich ja wirklich ratlos. Aber ich bin ganz positiv und optimistisch. Wir werden heute über das Glück oder vom Glück und Unglück bei der Arbeit reden und was das mit Beziehungsgestaltung zu tun hat. Und ich bin genauso gespannt wie ihr. Jetzt sage ich aber erstmal, hallo liebe Franka, schön dich hier bei Good Work zu haben. Herzlich willkommen.
Danke, liebe Jule. Danke dir für die schöne Einleitung. Jetzt bin ich einerseits ein bisschen rot geworden und andererseits nervös. Also ob ich dir jetzt zu allem Rede und Antwort stehen kann, weiß ich gar nicht.
Zu allem, Franka. Du musst mir einfach jetzt alles beantworten. Alles. Und ich bin auch mal irgendwo vorgestellt worden, das ist meine Freundin Jule, die ist total witzig. Das war schrecklich.
Genau. Oh wow. Gott, ein bisschen weniger Druck wäre schön.
So, gleich den ersten Witz in den ersten Minuten raus. Nee, das machen wir nicht. Wir rahmen das alles sehr schön und du kriegst aber jetzt erstmal die Standard-Eingangsfrage. An der Stelle bin ich gar nicht kreativ heute, sondern spul mein kleines Intro-Programm ab, nämlich wie bist du heute in den Tag gestartet, liebe Franka?
Also ich habe heute einen tatsächlich sehr ungewöhnlichen Start in den Tag. Wir starten demnächst, mein Mann und ich, in eine Weltreise und die erste Etappe geht los mit dem Van. Und wir sind heute tatsächlich hier ein bisschen herumgefahren in der Umgebung und haben uns mit dem Wagen vertraut gemacht, weißt du, so auf dem Feldweg vorwärts fahren, rückwärts fahren, Spiegel einklappen, ausklappen, wie funktioniert das eigentlich in der Kurve und so. Also wir müssen uns jetzt erstmal mit dem Van vertraut machen, bevor ich mich traue, damit in die Stadt zu fahren. Und das war mein Morgen. Da haben wir dann gefrühstückt und Kaffee getrunken im Van, das war schön.
Sehr schön. Keine blöde Idee. Eine Freundin von mir sagte auch, die waren auch irgendwie 4 oder 6 Wochen mit der Familie mit dem Van unterwegs und die damals pubertierende Tochter steigt ein, die fahren quasi die Straße runter und die Tochter fängt an zu weinen und sagt, ich schaff das nicht, ich schaff das nicht.
Oh Gott.
Also Augen auf beim Wünschen, ja. Es könnte sich ganz anders anfühlen. Und bleiben wir mal beim Morgenstart. Wie war es denn jetzt, das Gefühl? Weil die Absicht steht ja felsenfest, oder, mit eurem Vorhaben?
Ja, die Absicht steht und auch die Probeübernachtung mit dem Teenager-Sohn, der uns begleiten wird. Also das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal erprobt. Wir haben hier tatsächlich 800 Meter die Straße runter auf dem großen Parkplatz gestanden und da übernachtet. Also wir probieren das jetzt wirklich hier aus. alle Eventualitäten. Und bisher muss ich sagen, toi, 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 läuft das gut. Aber das wird sich, glaube ich, letztlich im Tun zeigen. Ich hoffe nicht, dass unser Teenager bereits, wenn wir gerade mal den Ort verlassen haben, wieder nach Hause möchte. Das wäre schlecht. Mhm. Aber wir sind auch dafür gewappnet. Also wir haben schon einen Plan B, auch einen Plan C. Also niemand ist jetzt hier verdonnert und muss das Vanlife mit uns durchziehen.
Ja, ja.
Und wir geben uns selber auch die Freiheit, wenn wir merken, oh, jetzt für eine Woche schön, für einen Monat übel, dann werden wir das ganz schnell wieder einstellen.
Es ist ja auch immer, wie du sagst, ein kleines Experiment und jedes gute Experiment beginnt mit einer klugen Hypothese und einer Annahme, was könnte dadurch besser werden.
Genau. Ja, ja, genau.
Und da kommen wir vielleicht heute auch noch dazu. Du nimmst ja deine Arbeit mit. Ja, also zumindest ein Teil. Ich habe dich gar nicht richtig so richtig ordentlich vorgestellt, weil ich einfach mal davon ausgegangen bin, dass sich die allermeisten Menschen kennen. Wir holen das nochmal nach. Du bist Diplompsychologin, das muss man ja immer nochmal differenzieren, und approbierte Psychotherapeutin. Das heißt, du hast auch, ich weiß es gar nicht, hast du aktuell noch eine psychotherapeutische Praxis oder existiert die noch oder bist du mittlerweile komplett Fulltime-Podcasterin?
Ja, tatsächlich hatte ich 12 Jahre lang eine Praxis hier am Niederrhein, wo wir wohnen. Und das hat sich so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, ich möchte fast sagen schicksalhaft gefügt. Ich habe ja dann ein Buch geschrieben, dann hatten wir wegen des Podcasts eine Bühnenshow, mein Mann und ich gemeinsam. Mhm. Und leider war die Kassenärztliche Vereinigung, unter deren Ägide ich ja sozusagen meinen Versorgungsauftrag ausfülle, die waren nicht so erbaut davon, als ich gesagt habe, ich würde gerne meinen Praxissitz ruhen lassen, weil ich habe eine kleine Lesereise, eine Bühnenshow und ich kann in dieser Zeit logisch nicht wöchentlich meine Patienten und Patientinnen sehen, wenn ich in ganz Deutschland unterwegs bin. Da haben die mir gesagt, das ist kein Grund, den Versorgungsauftrag ruhen zu lassen und entweder möchte ich bitte sofort wieder meine Arbeit voll ausfüllen oder nicht. Und dann habe ich mich für die Option nicht entschieden und habe tatsächlich nach 12 Jahren meine Praxis geschlossen. Mit Herzflattern und schwitzigen Händen und auch ein bisschen Wehmut, weil ich
sagen,
meine Arbeit liebe. Ach ja, aber gut, dann habe ich einfach gedacht, gut, dann ist das jetzt der Zeitpunkt, wo es sich sowas wie für mich entschieden hat, dass jetzt auch mal was ganz anderes starten darf nach all den Jahren. Und das ist dann letztlich dazu gekommen, dass wir dachten, hey cool, also als Podcaster oder Autorin können wir von überall arbeiten. Und das war dann sozusagen der Samen, der dann aufgegangen ist, die Idee mit der Weltreise, die wir jetzt starten. Also so ist das jetzt.
So ist das, ja. Und wir verwenden noch mal ein paar Sätzchen, ein bisschen Spucke auf deinen Podcast, damit wir das auch so ein bisschen einsortieren können. Wie lange gibt es denn jetzt schon den Psychologie to go?
Fast 5 Jahre, ja.
Und blöde Frage, rhetorische Frage, ich hau sie trotzdem raus. War dir bewusst, was da auf dich wartet oder was war die Motivation? Hast du gesagt, ich erlebe hier so viel in meiner Praxis, das könnte man vielleicht den Menschen da draußen zur Verfügung stellen, auch als eine kleine Selbsthilfemaßnahme oder was waren deine Gedanken dahinter?
Ja, tatsächlich eigentlich sogar genauso. Es war so, dass Patienten und Patientinnen mich gefragt haben, ob wir vielleicht Sitzungen mal aufnehmen könnten, weil sie das Gefühl hatten, oh, das ist so viel und so dicht und auch viele Informationen teilweise in einer Sitzung. Das wäre cool, wenn man sich das in Ruhe nochmal anhören könnte. Und dann, also ich bin Gruppenpsychotherapeutin, das kannst du aus Datenschutzgründen jetzt nicht machen, eine ganze Sitzung aufnehmen, das geht auf gar keinen Fall. Und dann habe ich aber gedacht, ja, das stimmt eigentlich. Und ich merke ja auch, dass immer wieder die gleichen Themen kommen, dass Menschen immer wieder die gleichen Belastungen erleben, dass ich aber auch teilweise immer wieder das Gleiche neu erklären muss. Weißt du, so Sachen, wo ich denke, warum lernen wir die nicht in der Schule? Das wäre so wichtig, wenn alle Menschen das wüssten. Und das war so der Startschuss. Ich habe wirklich gedacht, ich nehme das jetzt für meine Patientinnen und Patienten auf. War auch so. Ich habe das mit meinem Handy aufgenommen, ganz ohne Aufwand, aber auch, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das irgendjemand anders auch interessieren könnte. Und wie das jetzt so durch die Decke gegangen ist und sich entwickelt hat in den letzten 5 Jahren, war natürlich nie im Leben abzusehen. Also ich glaube, niemand ist überraschter als ich selber, dass so Psychologie-Themen so viele Menschen interessieren. Okay.
Ja, nee, das ist absolut so. Ja. Gibt's ja, du hast ja ein paar, ich weiß nicht, ob du da von Mitbewerbern sprichst oder von Menschen, die sich mit ähnlichen Inhalten auch sehr prominent in der Podcast-Welt oder überhaupt in der publizistischen Sphäre bewegen. Und ich erlebe das auch so. Also das ist ein Thema. Und auch hier bei Good Work muss ich sagen, die Folgen, die psychologische Phänomene in den Mittelpunkt rücken, sind sehr gut. Kommen sehr gut an.
Bei mir war das nicht bewusst.
Nee, ich erlebe es jetzt auch gerade. Also von daher, naja, wir lernen an unserem eigenen Projekt. Wir wollen heute ein bisschen vom Glück und Unglück der Arbeit reden. Und da fangen wir mal mit der allergrößten und vielleicht dämlichsten Frage an. Normalerweise fange ich ja immer ganz klein an mit den Fragen. Hat Arbeit einen Wert an sich, liebe Franka? Also erleben Menschen ganz groß, ganz gigantisch Arbeit als etwas Wert- und Sinnstiftendes?
Ob das jeder im Einzelfall immer so erlebt? Eher nicht. Ich glaube, viele Menschen fühlen sich durch ihre Arbeit auch belastet oder sehen in ihrer Arbeit häufig auch so den Grund für ganz viel Unglück. Aber man muss unterm Strich festhalten, dass eine Tätigkeit, die den Tag strukturiert, die dem Tag und dem Tun Sinn verleiht, auch jeden Tag Austausch zu haben, idealerweise am Arbeitsplatz, jeden Tag die eigene Selbstwirksamkeit zu stärken, weil man idealerweise was tut, was man kann oder womit man auch Ergebnisse erzielt. All das zusammengenommen ist ein Wert an sich. Und wir wissen auch, dass sich das protektiv auswirkt für die Gesundheit. Also es ist nicht nur so, dass Arbeit einen krank macht oder zu viel Arbeit immer gleich zu Stress führt und ins Burnout. Arbeit ist irgendwie, habe ich das Gefühl, fast so ein bisschen wie in Verruf gekommen, sondern das Gegenteil stimmt halt auch. Nämlich Arbeit ist schützend für die Psyche aus ganz vielen guten Gründen.
Auch wunderbar, dass ich das mal hier so klar bei Good Work formuliert höre und das finde ich ganz, ganz, ganz arg schön. Jetzt ist es ja so, wenn mir das genau, was du eben jetzt positiv formuliert hast, bei der Arbeit fehlt, wenn ich eben den Sinn nicht erkenne, aus Gründen, ja, wenn ich Belastung, sehr viel oder überbordende Belastung erlebe, wenn mir Austausch fehlt, wenn mir Selbstwirksamkeitsmomente fehlen, dann könnte ja ein Reflex sein, ich möchte weniger arbeiten.
Ja.
Also weiß ich nicht, erlebst du wahrscheinlich so bis hin zu Krankschreibung, dass Menschen aufgrund von psychischer Belastung, von Neudeutsch Mental Load sagen, ich schaffe es nicht mehr, ich muss mich krank schreiben lassen.
Ja? Verstehe ich auch und manchmal hat das auch vielleicht seine Berechtigung. Auf der anderen Seite erlebe ich es durchaus auch, dass die Gesamtbelastung von Menschen so hoch ist. Und wenn man dann mal anguckt, was für Stresspäckchen sind es denn wirklich genau, dann kommt vielleicht hinzu, dass man die älter werdenden Eltern engmaschig unterstützt, während man gleichzeitig aber Kinder hat, die in der Schule Schwierigkeiten haben, die man auch unterstützt. Dann hat man vielleicht noch ein Ehrenamt, wo man eigentlich auch sich verbindlich zu verpflichtet fühlt und dem möchte man auch noch nachgehen. Und dann sind das in der Gesamtheit so viele Stresspäckchen. Man kann sagen, alles, was unserem Leben Sinn verleiht, ist gleichzeitig auch potenziell ein Stresspäckchen. Und was haben die Menschen dann für eine Chance? Sie können sich nun mal nicht von ihren eigenen Eltern, ihren Kindern oder ihrem Leben krank schreiben lassen, sondern dann merken sie das als so eine Gesamtbelastung und sehen manchmal eine Chance darin, durch eine Krankschreibung von der Arbeit ein bisschen Entlastung zu erfahren. Manchmal ist aber die Arbeit gar nicht das Problem gewesen, sondern die Gesamtbelastung. Und manchmal ist dann aus der Arbeit auszusteigen, aber unterm Strich überhaupt gar nicht die richtige Idee. Sondern da bricht dann was weg, was, wie ich gerade schon sagte, eigentlich stabilisierend war, eigentlich eine Leitplanke war, ehrlich gesagt auch für einen finanziellen Rückhalt gesorgt hat. Und manchmal ist Krankschreibung gar nicht so eine mega Idee, sondern man müsste sich vielleicht erstmal damit auseinandersetzen, was habe ich denn für eine Gesamtbelastung und wie kann ich insgesamt für eine bessere Ausgewogenheit in meinem Leben sorgen. Wie kann ich Selbstfürsorge zeigen und ist wirklich meine Arbeit das Problem?
Das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt, weil es ist ja Belastung in der Arbeit und wir wollen das jetzt nicht kleinreden. Die gibt es und die gibt es auch mannigfaltig in verschiedenen Formen. Es gibt da wirklich auch ganz, ganz eindrucksvolle Beispiele im Negativen. Und gleichzeitig ist es so, dass ich ja wahrscheinlich in meinem Arbeitsumfeld oder in dem, was ich als Arbeit tue, als Berufstätigkeit erlebe, dass ich da alles, was ich als Menschlein sonst sonst in meinem Leben habe, ja wieder niederschlägt. Und dass es immer ein Ausverhandeln ist, dass der eine mit dem anderen Bereich, ja, das eine Stresspäckchen mit dem anderen Stresspäckchen. Sind das Dinge, die dann auch Augen öffnen? Also adressiere ich dich nochmal als Therapeutin, die du dann auch so erlebst, dass die Menschen sagen, ja stimmt, so habe ich noch nicht drauf geschaut. Weil anders gesprochen könnte man ja sonst in so eine Art Abwärtsspirale kommen, dass ich genau das in Anführungszeichen Falsche aus dem Rennen nehme, das falsche Stresspäckchen bearbeite, mir Entlastung verspreche und dann an einem Punkt rauskomme, wo vielleicht, ja, diese Rechnung gar nicht aufgeht.
Ja, und das ist so wichtig, ne? Also es ist eigentlich so ein therapeutischer Grundsatz, der lautet klären vor lösen. Und natürlich ist es so, wie du sagst, und das erleben wir auch überall, die Verdichtung am Arbeitsplatz ist unglaublich, die Personaldecke ist vielerorts unglaublich dünn. Das, was früher 5 Leute gemacht haben, sollen jetzt 2 Leute schaffen und so weiter. Klar, das ist ja, steht ja völlig außer Frage, und dass davon schon an sich eine erhebliche Belastung ausgehen kann, geschenkt. Das ist natürlich so. Und gleichzeitig, ja, wie schon gesagt, es ist manchmal dennoch nicht die Ursache oder das Hauptstresspäckchen oder der Hauptstressherd im Leben von Menschen. Und da ergibt das schon ganz viel Sinn, dass man das vorher klärt, bevor man eine vermeintliche Lösung initiiert, die dann mit dem Arbeitsplatz zu tun hat. Aber da muss man manchmal sehr ehrlich mit sich selber sein. Was ist hier eigentlich das Problem? Dann muss man sehr offene Gespräche führen in der Familie, in der Partnerschaft oder sonst wo. Und das scheuen manche Leute. Und ich habe eine ganze Zeit lang Gruppenpsychotherapien geleitet für Menschen, die in psychosomatischen Reha-Kliniken waren. Also die waren krankgeschrieben, dann waren sie in einer Reha. Und Reha bedeutet ja immer den Versuch, die Berufsfähigkeit auch zu erhalten oder wiederherzustellen. Und man hat halt aber einfach festgestellt, dass ganz viele Menschen in die Reha gehen und dort fühlen sie sich dann gut und entlastet und haben vielleicht für sich was erarbeitet und haben sich stabilisiert. Und dann kommen sie aber aus dieser Käseglocke heraus zurück in ihr Umfeld, wo sich genau gar nichts verändert hat. Weder am Arbeitsplatz noch im Privatleben, noch an den anderen Menschen, die einen umgeben, noch in der Partnerschaft. Da hat sich ja überall gar nichts verändert. Und dann fallen die in 0, nichts wieder in ihre alte Depression Muster oder in ihre Angststörung zurück, weil sich da einfach zu wenig getan hat. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, was du sagst. Da muss man echt genau hingucken und dann nicht nur sein Mindset ändern, wie es immer so schön heißt.
Schwierig. Ganz schwieriges Thema.
Ja, absolut. Ne, Leute denken immer, das würden Therapeuten machen, das Mindset ändern und dann kommt man mit jedem Mist klar. Nee, das stimmt überhaupt nicht, sondern manchmal geht es darum, Menschen wirklich zu ertüchtigen und ihnen Mut zu machen, gravierende Veränderungen in ihrem Leben durchzuziehen und auch den Mut dafür zu fassen, wirklich was zu verändern. Und das ist nicht immer mit einer Krankschreibung getan und fertig.
Sehr schön. Danke für die klaren Worte hier an der Stelle. Es geht um das Handeln. Und was du beschreibst, vielleicht ein bisschen schräge Analogie. Ich kenne das auch aus dem Trainingskontext, wenn wir sagen, wir machen sowas wie Führungskräfteentwicklung und mit Rollenspielen, alles schön. Dann sind die alle tschakka und gut drauf und ja, jetzt weiß ich, wie es geht und jetzt weiß ich, wie ich ein Konfliktgespräch führe. Und dann kommt der Montag. Ja, es ist eine Laborsituation und letzten Endes eine Reha auch, wenn sie das so isoliert betrachtet. Du sagst Käseglocke, also die Schritte dann in das Echte, in das Real Life, in die Auswilderung, die wollen sorgsam gesetzt sein.
So ist es.
Da gehen wir mal rein und wir haben uns so ein paar Fokusthemen im Vorfeld ja mal überlegt, aber wie das so ist, wenn zwei Podcasterinnen zusammenkommen. Es könnte uns überraschen. Wir könnten von uns selbst überrascht werden, liebe Franka. Und zwar, ich habe eine Folge, ich gebe zu, ich höre sehr gerne dein Format und da gab es eine Folge, da habe ich gesagt, okay, das möchte ich gerne mal im Spiegel der Arbeitswelt sehen. Und zwar ging es um die Frage, ist Glück ansteckend? Und da habe ich gesagt, aha, weil es dann auch um die Frage ging, können mich glückliche Menschen anstecken? Ja, da ging sofort mein Gedanke dahin, Augen auf, mit wem ich mich umgebe. Es gibt ja diesen Spruch, du bist die Summe der 5 Menschen, mit denen du dich umgibst. Also Augen auf, wer die 5 sind, könnte doof sein. Und da würde ich gerne mal mit dir so ein bisschen reingehen. Ja,
gerne.
Wie ansteckend machen Kollegen glücklich? Fragezeichen. Können Sie glücklich machen?
Also, ich sag mal so. Das ist interessant, worauf du anspielst. Das ist die sogenannte Framingham-Heart-Studie.
Ja, sehr
und
gut.
Eigentlich ging es um Herzgesundheit und um die Verbreitung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sowas. Und da hat man von 1983 bis, ich glaube, 2003, also auf jeden Fall über einen langen Zeitraum, Menschen in der Stadt Framingham beobachtet und auch deren verwandtschaftliche Verhältnisse erfasst und wer wo wohnt und so weiter. Und man hat die ganz, ganz, ganz intensiv beguckt und Laborparameter erhoben und so weiter. Also wie gesagt, es ging eigentlich um Herzgesundheit. Und dann hatte man aber ja jetzt von diesen Individuen, die da leben, schon so schöne Netzwerkabbildungen. Das ist natürlich für Sozialpsychologen oder überhaupt Psychologen total interessant zu beobachten. Weißt du, da werden dann so Cluster gebildet und dann sieht man, wer in welchem Verhältnis mit wem steht und wer mit wem verheiratet ist und die Kinder und so. Man kann das dann so schön abbilden in so tollen, bunten Clusterbäumen. Und dann hat man geguckt, wie sich Glück unter diesen Menschen verteilt. Also wie zufrieden sind die, wie glücklich sind die und hat dabei festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit, selber glücklich zu sein und sich glücklich zu fühlen, ganz stark davon abhängt, in welchem Cluster du selber bist. Also die haben das farblich abgebildet. Die gelben Pünktchen waren die glücklichen Individuen und die blauen Pünktchen die unglücklichen und die grünen sowas wie dazwischen. Und man hat festgestellt, Mensch, es gibt richtige Knubbel von gelben Pünktchen, alles glückliche Leute. Und das ist natürlich erstaunlich, ne? Weil was bedeutet das? Bedeutet das, dass glückliche Menschen sich untereinander anziehen und dann ihr Glück verstärken? Oder bedeutet das, dass tatsächlich Glück ansteckend ist? Und diese Studie wurde tatsächlich in dieser Hinsicht interpretiert. Also, dass Glück nicht nur eine individuelle Erfahrung ist, sondern eine gesamtgesellschaftliche Erfahrung, wenn man so will. Und dass das Glück, das der Einzelne ausstrahlt, andere regelrecht anstecken kann. Und zwar vor allen Dingen die direkten Nachbarn und Menschen, mit denen du viel Zeit verbringst. Und jetzt muss ich dich aber leider total enttäuschen, direkt, weil aus irgendeinem Grund konnte man diese Effekte zwischen Coworkern, also zwischen Kolleginnen und Kollegen, nicht so sehr feststellen.
Ah, das ist, weil ich dachte gerade, wenn jemand unzufrieden ist am Arbeitsplatz und dann zu seinem Vorgesetzten, seiner Vorgesetzten geht und sagt, naja, kein Wunder, schau mal her, kein gelber Punkt um mich rum. Ja, das ist interessant. Warum, was wäre die Vermutung oder was ist die Interpretation dazu?
Tatsächlich habe ich mir das extra nochmal angeguckt im Vorfeld hier für unser Gespräch und ich konnte in dieser Originalstudie, also da, wo ich sie jetzt auch raus zitiert habe, die ist von Fowler und Christakis, steht nur dieser eine Satz, dieser Effekt konnte nicht zwischen Coworkern gezeigt werden. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann das sein, weil ich es tatsächlich ganz anders erlebe und weil ich schon den Eindruck habe, dass das erheblich zu meiner Zufriedenheit beigetragen hat, mit wem ich im Team zusammengearbeitet habe. Und dann habe ich mich gefragt, ob das vielleicht mit der amerikanischen Arbeitskultur zu tun hat, ob das da irgendwie anders ist, ob die strikter trennen zwischen Privatleben und Arbeitskontexten, ob die weniger Zeit haben, auch mal privat miteinander zu sein bei der Arbeit oder auch menschlich, zwischenmenschlich was aufzubauen. Ich kann es mir schlicht und einfach nicht erklären und ich erlebe es auch anders.
Ja. Bleiben wir aber nochmal bei dem Anstecken. Wie vollzieht sich das denn? Also so wie du es schilderst, ist es ja da nach dieser Studie oder nach der Auswertung der Interpretation nicht so, dass glückliche Menschen oder Menschen, die, ja, wie auch immer man das definieren mag, positiver durch das Leben gehen, sich vor allen Dingen solche Menschen um sich rum scharen, sondern dass tatsächlich auch so ein ein viraler Effekt entsteht. Wie vollzieht sich dieses Anstecken? Also was kann man da rausfinden? Was lässt sich denn überhaupt aus dieser Studie rauslesen?
Ja, also die Studie ist natürlich eine deskriptive Studie. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man Zusammenhänge und Korrelationen sieht, vorschnell die auch zu interpretieren und auf eine Kausalität zu schließen.
Genau.
Ne? Von daher gibt es da nur Interpretationsansätze. Also man kann zum Beispiel mutmaßen, dass wir als soziale Wesen reagieren auf Mimik und Körpersprache. Und dass wenn wir mit jemandem umgeben sind, der zum Beispiel viel lächelt, viel lacht, dass allein diese körpersprachlichen Signale auch mit uns was machen. Wir haben Spiegelneurone. Also ob wir wollen oder nicht, das sehen wir bei Babys ja sehr unvermittelt. Wenn wir einem Baby die Zunge rausstrecken, streckt uns das die Zunge zurück raus und macht große Augen und lacht, wenn wir das vormachen. Und das geht ja nicht weg, nur weil wir erwachsen sind, sondern die Spiegelneurone bleiben. Also es kann sowas sein. Es kann sein, dass natürlich glückliche Menschen auch über andere Themen sprechen, eine andere Perspektive einnehmen, die uns auch im Gespräch zur Verfügung stellen, positivere Blickwinkel haben, mehr Zuversicht ausstrahlen und sowas. Ne? Also dass es auch einfach durch die Kommunikation läuft. Und es kann schon auch so sein, dass glücklichere Menschen sich auch bewusst ein bisschen ja, ihre Leute suchen und sich ein bisschen distanzieren von denen sie sich in Anführungsstrichen runtergezogen fühlen. Oder dass Menschen, die lebenszufrieden sind, auch dafür sorgen, dass sie in einem bestimmten Umfeld leben und dafür auch was tun und so. Also ne, es ist sehr schwierig zu interpretieren, warum es genau so ist.
Nur wenn ich, jetzt wir sind ja beim Thema auch Beziehungsgestaltung, das gehört ja genau dahin, wenn es also einen Zusammenhang gibt zwischen meinem Glücksempfinden oder nennen wir es mal meiner Einstellung ja, und dem, was um mich rum passiert, dann ist das ja auch wechselwirkend zu interpretieren. Also dann ist das ja nicht so nur so, ich schaue nach den Menschen, die mutmaßlich besonders positiv unterwegs sind, sondern das ist ja auch eine kleine Botschaft an mich, nochmal über mich, Stichwort Mindset, ja, aber wie mit welcher Haltung gehe ich an in meiner Umwelt ans Werk? Also wie bin ich gestimmt?
Ja, ja total.
Was bringe ich finde, ein in die Arbeitswelt?
Ja? Absolut. Und ich finde, jeder, der schon mal in einem Team gearbeitet hat oder einfach jeder Mensch, der mit anderen Menschen zusammenarbeitet. Und ich habe da auch vielerlei Erfahrung gemacht, sowohl im Großraumbüro als auch im Krankenhaus in so multiprofessionellen Teams zu arbeiten und so. Ich meine, eigentlich weiß das doch jeder, dass es einen ganz, ganz großen Unterschied auch macht. Trage ich da jetzt nur die negative Stimmung rein? Bin ich die, die die ganze Zeit geräuschvoll seufzt oder mit den Augen rollt oder nur meckert? Ne? Oder bin ich die, die vielleicht auch ausstrahlt, hey, cool, mit euch hier zusammen und mir macht das Spaß und wir kriegen das hin und ich bin stolz auf unsere Leistung und so. Ne? Also klar macht das einen Unterschied. Eigentlich weiß das auch jeder. Oder denke ich, also vielleicht bin ich auch naiv und manche haben gar kein Bewusstsein dafür, wie sehr ihre Äußerungen auch und wie sie sich verhalten am Arbeitsplatz natürlich auch abstrahlt. Aber ich hatte wirklich mal eine Kollegin in einem Großraumbüro, wo ich eine Zeit lang gearbeitet habe. Das war erschreckend. Also wenn ich schon gesehen habe, dass sie über den Parkplatz kommt, habe ich das weitergesucht, weil ich es wirklich nicht aushalten konnte, weil sie nur geklagt und nur gemeckert hat. Und interessanterweise aber sehr viel Zeit dafür hatte. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und ich habe gedacht so, wow, wenn du die Energie, die du hier fürs Meckern aufwendest, einfach nur nehmen würdest und oh, weißt du, was ich meine? Es hat mich dann richtig ungeduldig gemacht.
Dann würde sich aber das Paket, über das man meckern kann, ganz furchtbar verringern. Da wäre ja ein wesentlicher Teil weg.
Ja, und da habe ich zum Beispiel sehr stark gemerkt, wie mich das runterzieht und beeinflusst. Und ich glaube, auch wenn man in wechselnden Teams arbeitet, man spürt doch, wo man sich mehr freut und denkt, wow, das wird jetzt ein cooler Arbeitstag. Oder wenn durch den Schichtplanwechsel ein paar andere Leute zusammenkommen, man denkt, jo, das könnte jetzt ein bisschen anstrengender werden. Von daher wundert mich auch, dass die Framingham-Hart-Studie sagt, nö, Kollegen haben nicht so einen Einfluss auf das Glück. Weil also ich fühle es anders.
Ich find's auch kontraintuitiv.
Ja.
Gut. Was ich auch noch interessant fand, vielleicht magst du da auch noch was zu sagen, es sind jetzt nicht unbedingt nur die Familienmitglieder. Man könnte ja sagen, dass irgendwie, es gibt ja auch so diesen Spruch, Depression runs family. Also gibt es ja wahrscheinlich dann auch im
es
Positiven.
Stimmt, ja.
Ja, also es sind eben nicht nur die sogenannten Strong Ties, also die engen Verbindungen, die eine Auswirkung haben, sondern es gab ja so eine Personengruppe, und das fand ich sehr überraschend, vielleicht magst du nochmal sagen, die da auch deutlich viel Einfluss haben auf unser Glückswahrnehmen oder die eine positive Einwirkung haben zumindest. Die Leute, die nah bei uns wohnen zum Beispiel, also diese räumliche Nähe, das fand ich so interessant. Ja.
Das ist total interessant. Und zwar handelt es sich da um Freunde, die idealerweise nicht so weit weg wohnen und auch die direkte Nachbarschaft. Also das ist wirklich, die haben das sogar ausgerechnet, bis zu einem Radius, ich glaube innerhalb einer Meile. Also wenn jemand, der dir nahe steht und weniger als anderthalb Kilometer weit von dir weg wohnt. Wenn diese Person glücklicher wird, dann steigert das deine Wahrscheinlichkeit, ebenfalls glücklich zu werden, signifikant. Und das finde ich halt wirklich total krass. Und diese Nähe, die man auch zu dieser Person aber haben muss, das ist ein großer Faktor. Das finde ich immer wieder interessant. Da gibt es verschiedene psychologische Studien, zum Beispiel auch im Kontext mit Einsamkeit, die zeigen, dass es manchmal auch städtebaulich oder architektonisch manchmal signifikanten Unterschied macht, wie viele Türen zwischen Menschen sind oder wie viel Weg die überwinden müssten, um beieinander zu sein. Also das ist gar nicht zu unterschätzen, dass wir auch in unserer modernen Zeit immer noch so ein bisschen wie die Herdentiere
Wollte
sind.
Wollte ich gerade sagen, da wirkt aber noch was Stammeszeitliches noch durchaus durch.
Ja. Ja, und dieser eine Meile-Radius, ne? Also hab möglichst viele glückliche Menschen in einem Ein-Meile-Radius um dich herum. Das steigert deine Wahrscheinlichkeit, auch glücklich zu sein.
Okay, also wir verteilen gelbe Punkte. Und an der Stelle nochmal, das soll jetzt keine Aufforderung sein, dass auch wieder die Unternehmen für Glück zu sorgen haben, weil das wird nämlich auch manchmal so dahin interpretiert und dieses ganze Thema auch Mindset-Arbeit, sondern das ist ja zunächst mal eine Feststellung, also wie du sagst, eine deskriptive Studie. Wir reden nicht über unbedingt Kausalität, wir reden über ein gleichzeitiges Auftreten von Phänomenen, die wir ja nutzen können, um unser eigenes Verhalten und das Wirken von Verhalten anderer auf uns zu beobachten und daraus für uns dann Schlüsse zu ziehen, wo wir vielleicht selbst etwas ändern möchten oder vielleicht nicht. Ich bleibe noch mal ganz kurz und weil ich habe das hier auch schon öfter mal erwähnt, diese sogenannten Strong und Weak Ties ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her und zwar geht das ja auch auf eine Studie von einem amerikanischen oder kanadischen Soziologen zurück, Mark Ranofetter, der sagt, wir haben alle unsere starken und unsere schwachen Connections, Ties, Verknüpfungen. Und er sagt, dass wir diese starken Verbindungen, die Familie, Freunde, direkte Kollegen, das kriegen wir ganz gut gemanagt. Die haben auch eine wichtige Funktion, aber auch diese Weak Ties, also die eben zufälligen Begegnungen, die sind ja auch extrem wichtig. Und dafür brauchen wir den Kollegen Zufall, den haben wir aber so ein bisschen ausgeladen, jetzt gerade in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Indem wir nämlich sehr viel remote arbeiten, machen wir es ihm ja ein bisschen schwieriger, dem Herrn Zufall und der Frau Zufall. Wie würdest du das interpretieren? Was ist so deine Beobachtung? Diese, du weißt schon, diese kurzen Kaffeeküchen-Austausche, nicht nur im Sinne von Blabla und bisschen Social Talk, sondern auch im Sinne von mit Menschen über die Arbeit reden, die vielleicht nicht so ganz eng an mir dran sind. Die haben ja schon mal eine wichtige Funktion. Wie schaust du auf das Thema?
Ja, total. Also mir hat heute Morgen noch eine Frau bei Instagram geschrieben, auch im Hinblick auf die Framingham-Hart-Studie übrigens, als gelbes Pünktchen, weil eine fremde Frau auf dem Weg zur Arbeit ihr gesagt hat, dass sie ein cooles Outfit anhat. Und das wird dir halt im Homeoffice kaum
nicht
jemand sagen.
Ne?
Oder dass jemand an dich gedacht hat und deinen Lieblingstee wieder mitgebracht hat oder sowas. Ne? Oder einfach nur jemand, der dich anlächelt. Wir unterschätzen, glaube ich, manchmal bei aller Bequemlichkeit und auch Lebbarkeit, die das Remote-Arbeiten für viele Menschen hat. Und ich bin ja auch zu glücklich, dass ich jetzt demnächst werde remote arbeiten können. Hat das aber natürlich seine Schattenseiten, wenn es dazu führt, dass es eine Isolation begünstigt oder dass man wirklich im Grunde nur noch mit Bildschirmen mit immer den gleichen zwei Leuten spricht und eben genau, was du sagst, diese zufälligen Begegnungen, diese kleinen Nettigkeiten, das Lächeln im Vorbeigehen, dass jemand dir sagt, oh, du hast ein tolles Parfum oder so. Ja, also dass sowas
nicht passiert. Das fällt schon mal flach
passiert.
Am Bildschirm.
Es fällt alles flach. Kein Parfum am Bildschirm. Und das stimmt, was du sagst. Also das muss man abwägen. Also wie viel man gewinnt, aber auch was man eventuell verliert, wenn wir diese kleinen Zufallsbegegnungen immer weniger haben.
Ja, und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Die Nettigkeiten, das ist total schön und wichtig. Was es ja auch macht, ist ja eine andere Art von Feedback. Also wenn ich mit jemand eben nicht so eng in einem Arbeitskontext steht, ist er oder sie ja auch vielleicht viel befreiter, eine andere Art von Feedback zu geben oder vielleicht auch mal einen ganz anderen Impuls reinzukriegen als den oder reinzugeben als die Menschen, mit denen ich ohnehin immer zusammenarbeite. Ja, und ja auch nochmal auf der Ebene einen Unterschied.
Ja, total. Und ich glaube, das ist auch so das große Fazit, was meiner Wahrnehmung nach viele Menschen aus der Zeit gezogen haben, in der wir durch die Corona und die Maßnahmen so alle an die Bildschirme getackert waren. Das Fazit war für viele, dass sie diese informellen Gespräche vermissen. Die Kaffeeküchengespräche, auch die Sachen, die man so ein bisschen hintenrum erfährt. Mhm. Ne? Auch so Stimmung spüren und mitkriegen, in welche Richtung irgendwas läuft und so. Ne? Da sind Menschen schon auch für gebaut und das fehlt.
Das fehlt auf jeden Fall. Und da sind wir bei unserem nächsten Thema, liebe Franka. Nämlich, ich wollte mit dir mal ein bisschen lästern. Beruflich lästern habe ich hier noch nie gemacht.
Und da hast du gedacht, oh, da lade ich mir hier die Lästerschwester ein.
Genau, genau. Ich hatte sogar mal mit einer anderen Kollegin, Freundin, die überlegt, die Lästerschwestern als Format mal zu gründen. Ich gebe ja zu, ab und zu läster ich schon auch gerne. Und jeder. Wir alle tun es, oder?
Ja, absolut. Also alle Menschen lästern, wobei ich vorsichtig sein möchte, im Deutschen haben wir dieses Wort lästern und das ist immer negativ konnotiert. Im englischsprachigen Raum gibt es ja auch dieses Wort Gossip. Also das heißt so ein bisschen Klatsch. Also ich finde, da muss man ein bisschen unterscheiden, worüber reden wir hier. Lästern klingt schon immer sehr böse, sehr ausgrenzend. Klatsch ist eher, wenn man ja über eine nicht anwesende dritte Person sich austauscht, aber das ist nicht unbedingt böse. Und es gibt interessante Studien zum Lästern. Zum Beispiel, angeblich würden Teenager ungefähr die Hälfte ihrer Gesprächszeit damit verbringen, dass sie über nicht anwesende Dritte sprechen.
Halte ich für eine seriöse oder sagen wir mal sogar vorsichtig konservative Schätzung. Ja,
könnte schon sein, ne?
Ja. Und genau das würde ich mit dir jetzt gerne mal machen, nämlich mal diesen Begriff fassen. Ja, also wo kommt das überhaupt her? Das Wort, in dem Wort lästern steckt ja auch eine Last. Lade ich Last auf mich durch das Lästern oder entlaste ich mich? Also nehme ich etwas Schweres weg? Wäre ja auch spannend. Also ich denke ja immer, ich will nicht gerade von der Sozialtechnik reden, aber vielleicht ist es das sogar, eine Sozial- oder Kulturtechnik. Die hat ja auch immer irgendeine etwas dysfunktional Potenzielles, aber auch was Funktionales. Wie können wir denn mal so die unterschiedlichen Formen, so die dunklen und hellen Seiten des Lästerns voneinander differenzieren?
Ja, also ich glaube, wenn ich so eine Linie machen müsste, dann würde ich wirklich von Klatsch und Tratsch über Lästern, über Gerüchte und dann geht es natürlich aber weiter mit übler Nachrede, mit Verleumdung, mit Lügen oder Mobben. Das ist alles nicht das Gleiche, aber es spielt sich sozusagen auf einem Kontinuum ab. Ne? Und dann geht es eben von völlig okay bis hin zu geht gar nicht und verletzt Menschen. Und da muss man schon, finde ich, ein bisschen achtsam sein und hinschauen, wo man sich da gerade bewegt. Aber ganz grundsätzlich ist es natürlich, wie du sagst, wenn Lästern nicht auch was für sich hätte, würden wir es schlicht und einfach nicht machen. Und das, was es für sich hat, ist, dass aus sozialpsychologischer Sicht, wenn zwei Menschen, sagen wir mal lieb, Klatsch austauschen, so, das stärkt deren Bindung und stärkt sozusagen die Gemeinschaft nach innen hin. Ja, das geschieht zu Lasten einer Abgrenzung nach außen, aber es kann durchaus was Positives sein. Und ein weiterer positiver Aspekt am Lästern ist, dass er sowas wie gesellschaftliche Regeln und Normen und Leitplanken feststeckt. Also, dass alle da auch mitbekommen, so machen wir das hier, so benehmen wir uns hier, das mögen wir nicht. Also, es ist verbreitet sozusagen so das soziale Gefüge, in dem man sich da bewegt. Das wird dadurch klar, ohne dass jemand die Regel explizit aussprechen müsste oder dich gezielt konfrontieren müsste. Sondern du kriegst schon mit, welche Art von Styling gefragt ist und welche nicht gefragt ist, womit du underdressed bist und womit overdressed und so. Da braucht keiner uns vorher das zu sagen, sondern wir haben das oft genug vorher mitbekommen, zum Beispiel durch Lästern, um uns dann sozial angemessen zu verhalten und nicht aus der Rolle zu fallen.
Also es ist ein Stück weit auch so ein Verorten, ein vorsichtiges, vielleicht implizites, unbewusstes Abklopfen von informeller Strukturen, von Regeln, ohne dass wir es so benennen, oder? Ich glaube, wir sind uns dessen ja oft gar nicht so bewusst, dass das genau die Funktion dessen ist, was wir tun. Und wir tun es trotzdem, oder?
Ja, genau. Also es ist letztlich so ein Abstecken von einer sozialen Leitplanke, würde ich sagen. Und wir ahnen, was wir tun und was wir besser nicht tun, um uns innerhalb zu bewegen, damit wir nicht zum Opfer von Klatsch und Lästerei werden. Also letztlich hält uns das alle so ein bisschen zusammen.
Ja, und also von daher ja auch völlig naiv anzunehmen, dass sowas im Arbeitskontext nicht stattfindet. Jeder, der auch nur eine Sekunde mal irgendwo in einem Büro war, weiß, gelebte Praxis und gehört unbedingt dazu. Und was würdest du sagen, gibt es so ein Gradmesser, wo man vielleicht für sich nochmal überprüfen sollte oder könnte und sagt, hier kippt etwas. Also hier bin ich vielleicht auch Teil von nicht gerade einem funktionalen Lästern, sondern hier kippt es eher in das Dysfunktionale, in das Destruktive. Ja, gibt es da so Kriterien?
Also ich versuche es tatsächlich so fast schon so ein bisschen sokratisch insofern, weil angeblich Sokrates das gesagt hat. Also er hat gesagt, überprüfe, ob alles, was du sagst, entweder, also erstens wahr ist, zweitens gut und drittens nützlich. Und er sagt, alles, was man sagen möchte, sollte man erstmal durch diese drei Siebe schicken. Also die Wahrheit, dann ist es gut und drittens nützt es jemandem. Und man muss ja zum Beispiel auch sagen, also man hat sich ja auch mit der psychologischen Forschung mit Lästern befasst. Und interessanterweise ist die Absicht von Menschen, die lästern, in der Regel gar nicht, einer Person zu schaden, nämlich der Person, über die sie lästern, sondern andere zu warnen.
Ah, okay, eine Warnfunktion. Mhm. Auch spannend.
Also wenn du zum Beispiel schon mal mit einer Vorgesetzten wahnsinnig schlechte Erfahrungen gemacht hast und du siehst, da kommt jetzt eine neue Mitarbeiterin und die wirkt sehr zugänglich und sehr vertrauensvoll und du ahnst aber schon, oh Gott, die wird als nächstes hier richtig rund gemacht, so, weil du kennst die Vorgesetzte schon besser und hast deine Erfahrung, dann dient das Lästern eigentlich eher so einer Warnung an die neue Kollegin, so, vielleicht bist du mal ein bisschen diskreter oder ein bisschen zurückhaltender oder schau dir das erstmal in Ruhe an, bevor du dich ganz viel auf diejenige Person einlässt. Also das ist viel öfter der Hintergrund von Lästern, als dass du jetzt dieser besagten Chefin schaden wollen würdest. Und darum geht es viel häufiger. Also der innere Kern des Lästerns ist nicht immer böse. Und das würde jetzt, wenn wir es mit Sokrates betrachten, dann ist das, was du dann über diese Chefin sagst, aus deiner Sicht, wahr. Vielleicht ist es nicht gut, aber es ist nützlich. Mhm. Also es ist nützlich für die neue Kollegin, dass du sie daran teilhaben lässt. So. Und da muss man halt immer für sich abwägen, so, ist das jetzt gerade für irgendwen gut oder nützlich? Und ist es die Wahrheit, was ich sage? Mhm. Was man natürlich auch nie so genau weiß. Manchmal ist es auch nur Meinung.
Wir wissen ja alle, Information ist ein wertvolles Gut und vor allen Dingen die Aufmerksamkeit. Ja. Und so negative Nachrichten haben ja leider den blöden Beigeschmack, dass die einen viel größeren Nachrichtenwert haben als positive Nachrichten. Mhm. Und ich würde mal so sagen, es gibt Menschen und wir alle haben Fantasien, die sind dahingehend regelrechte Broker von Nachrichten. Also die schmücken sich in Anführungszeichen auch gern mit so Weissagungen und mit Warnungen, weil sie das selbst auch ein bisschen zum Kern der Aufmerksamkeit macht. Also wo ich so ein Muster sehe, die ständig vor irgendwas warnen und ständig auf etwas hinweisen. Und da musst du aufpassen und vor dem musst du dich in Acht nehmen. Wo man ja sich dann manchmal auch die Frage stellen kann, geht's wirklich um das Positive, was du eben jetzt so ausgeführt hast? Oder installiert sich da jemand als besonders wissend und damit als ein Hotspot sozusagen, die Wasserquelle, wo sich alle Tiere treffen und dieses kostbare Gut der Information bekommen? Wie schaust du da drauf?
Ja, es ist ein super wichtiger Punkt. Ich muss gerade an hier Miss Featherington von Bridgerton denken.
Bridgerton, genau. Genau. Also für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht Bridgerton geschaut haben, da müsst ihr jetzt durch. Geht gleich
das
vorbei.
Hat Gossip zur Kunstform erhoben quasi. Nein, aber ich weiß schon, was du meinst. Das sind so Menschen, die sich selber so als die Informationsknotenpunkte schlechthin generieren. Und da dürfen wir vielleicht alle auch nochmal im Kopf behalten, alles, aber absolut alles, was eine Person sagt, sagt halt auch was über die Person. Ne? Also was Peter über Paul sagt, sagt viel mehr über Peter als über Paul. Mhm. Und bei solchen Menschen, wenn ich so beobachte, das ist so deren bevorzugter Kommunikationsstil und das ist das, was sie am liebsten tun, nämlich über nicht anwesende Dritte und vielleicht eben nicht nur so ein bisschen zu klatschen oder Interesse zu zeigen oder zu warnen, sondern so zu unken und überall so mitzumischen und sich wie so der Spin-Doktor hinter den Kulissen auszugeben und so, da wäre ich direkt vorsichtig. Da würde ich mir dann auch, das würde ich mir angucken und dann denken, naja, vielleicht weißt du gar nicht so viel über die anderen, aber ich weiß jetzt dafür was über dich.
jetzt packen wir das tatsächlich mal in Richtung, was könnte da eine Aufgabe für, ich gucke mal in Richtung Führung auch drin stecken, weil wir wissen oder wir haben jetzt wechselseitig uns eingestanden, Lästern ist eine Sozialtechnik, die wir nicht wegkriegen werden und auch nicht wegkriegen sollten. Und ich finde, es gibt ja so ein Maß, gibt es sehr viel Übereinanderreden, ist das Maß an Übereinanderreden deutlich größer als das Maß des Miteinanderredens? Das sind ja so Indikatoren. Was ist denn da sozusagen auf dem Tisch einer Führungskraft zu verhandeln, wenn man merkt, dass diese Dynamiken überhand nehmen? Ja? Wo fangen wir an, so rum zu psychologisieren, was wir nicht wollen? Und wo sagen wir, nein, das ist aber jetzt wirklich eine an etwas Handlungsleitendes, wo eine Führungskraft auch einschreiten muss oder das zum Thema machen muss, sagen wir es mal so.
Ja, wie gesagt, also wenn jemand, glaube ich, sich wirklich sehr ausgegrenzt fühlt oder wenn das Lästern, das Übereinanderreden dazu geführt hat, dass sich irgendwelche In-Groups und irgendwelche Out-Groups zementiert haben, die nicht mehr gut miteinander kooperieren können. Oder wenn es wirklich um üble Nachrede geht oder Gerüchte, die andere Menschen verletzen oder eben auch Mobbing, dann ist das natürlich ein Punkt, wo man dann auch eingreifen muss und wo man mal auf einer Metaebene über die Kommunikation intern sprechen muss und vielleicht auch Maßnahmen ergreifen, diese Kommunikation zu verbessern. Also zum Beispiel diese Kollegin, von der ich gerade sprach, die mich schon durch ihre Existenz auf dem Parkplatz jeweils in die Flucht getrieben hat, mit der hat es dann irgendwann ein freundliches, aber schon ein bisschen konfrontatives Gespräch gegeben, dass Kollegen und Kolleginnen das Gefühl haben, so, oh, du machst wirklich ganz viel Stimmung hier. Und das ist nicht konstruktiv. Ne? Also, wenn du Verbesserungsvorschläge hast, gerne. Aber diese Art von Lästern, diese Art von alles nur mies machen, tut uns allen nicht so gut. Und das war für diese Person ganz hart, hat sie selber gar nicht so gesehen empfunden. Und wahrgenommen. Aber es hat sich total verbessert.
Ah, das ist ja schön.
Ja.
Und ich nehme jetzt auch nochmal aus deinen Ausführungen einen Punkt besonders mit. Also wenn wir diese Funktion jetzt erstmal neutral betrachtet vom Lästern darin verstehen, eben, was wir gesagt haben, die Regeln abzuklopfen. Mhm. Also so sind hier die Spiegel bei uns. Dann gibt es ja auch immer ein Innen, ein Außen. Also hier in unserem Kreis läuft das so, außerhalb so. Und da liegt ja genau die Gefahr, dieses, was du eben sagtest, so eine Grenze ziehen, ein Innen, ein Out zu definieren, die Grenzen nicht mehr durchlässig zu machen. Und ich habe es jetzt sehr auf den Tisch der Führungskraft gelegt. Das ist natürlich auch wieder verkürzt. Das sind doch Dinge, die wir alle beobachten sollten auch, wenn wir solche Dynamiken sehen, wenn diese Grenzen sehr hart gezogen werden, ohne dass man das so benennt.
Ja, das geht wieder genau in die Richtung, was ich ja eingangs schon gesagt habe. Ich würde mir ja wünschen, dass bestimmte Sachen am besten schon in der Schule besprochen und gelehrt würden. Denn fast nirgendwo wird so viel gelästert, wie gesagt, unter Teenagern, offensichtlich mindestens die Hälfte der Zeit, aber auch gemobbt. Und es gibt so viele Menschen, deren Biografie so negativ überlagert wird, weil sie schon in jungen Jahren und schon in der Schulzeit genau solche Erlebnisse gehabt haben von Ausgrenzung und vermeintlichen In-Groups und vermeintlichen Out-Groups und so. Also ich finde eigentlich, das ist ein Thema, dass, wenn es bei einer Führungskraft auf dem Tisch landet, ist das doch viel zu spät. Da haben wir es ja offensichtlich mit erwachsenen Menschen zu tun im Berufsleben. Wie kann das sein, dass gestandene, erwachsene Menschen, die einen Beruf ausüben, sich über solche grundlegenden sozialpsychologischen Phänomene nicht bewusst sind und auch ihren eigenen Anteil an dieser Art von vielleicht Ausgrenzung und so einfach nicht richtig mitschneiden. Das finde ich tragisch und traurig und würde mir wünschen, dass sowas früher im Leben schon thematisiert würde.
Jetzt ist es so, wir reden ja oft über psychologische Sicherheit, das spielt ja auch da ein Stück weit rein. Ich erlebe es im Organisationskontext, dass diese Themen auf einer Metaebene, so wie du das eben auch sagtest, durchaus hier und da mal besprochen werden. Es wird, sagen wir mal so, nach und nach salonfähig, dass solche Themen überhaupt besprechbar werden. Allerdings auf einer abstrakten Ebene. Es ist ja eben ein Riesenunterschied, ob ich sage, wie stehen wir insgesamt zum Thema psychologische Sicherheit, auch einer gelungenen, einer funktionalen Kommunikation, wo wir ein bisschen Tratsch tolerieren, aber wie gesagt, in Grenzen. oder ob wir sagen, wie ist es denn ganz konkret bei uns darum bestellt? Also wo wir mal wirklich Butter bei die Fische packen und sagen, so nicht nur ganz allgemein gesprochen, weil da sagen ja alle immer, es ist wichtig, Wertschätzung und so weiter. Nein, wie ist es denn hier bei uns darum bestellt? Was kann da helfen? Also gerade so Stichwort in Richtung Teams, um jetzt mal die armen Führungskräfte da auch ein bisschen zu entlasten. Ja, also das ist ja eine Aufgabe, die jeder selbst auch mit einbringen kann und soll, dass wir sagen, nicht nur auf einer völlig abstrakten Metaebene, sondern wirklich in den Reflexionsprozess auf das eigene Umfeld anzustoßen. Was kann da helfen?
Ja, ich bin, was das angeht, natürlich, weil ich immer im sozialen Bereich gearbeitet habe, ein bisschen verwöhnt. Also bei uns gibt es natürlich Supervision. Oder kollegiale Intervision. Und idealerweise sind das dann die Orte und Zeiten, wo man 14-tägig oder manchmal sogar wöchentlich zusammenkommt und auch mal über sowas sprechen kann oder auch Eindrücke zur Verfügung stellen mit Hilfe der Supervisorin oder des Supervisors. Und das kann schon hilfreich sein. Manchmal hilft das auch, dass das dann irgendwie anonym mal abgefragt wird, wenn es ganz schwer ist zu besprechen. Aber da erlebe ich natürlich auch das komische Sachen, ne? Dass es dann heißt, wir haben eine Supervision anberaumt und dann sagt plötzlich die Chefärztin, oh, da setze ich mich aber dazu. Und dann sagt plötzlich keiner mehr ein Wort, ne? Ach, oh Wunder, oh Wunder. Das muss man natürlich dann auch so planen, dass die entsprechenden Personen das Gefühl haben, auch frei sprechen zu können, ohne dass es sanktioniert wird oder unangenehm auffällt oder so. Das erfordert auch ein bisschen Fingerspitzengefühl.
Und ich glaube, da können wir durchaus in dem traditionellen Organisationskontext etwas aus dem sozialen Bereich lernen. Du hast jetzt die Intervision, nennst du es, glaube ich. Was ist, wie grenzt die sich ab? Das fände ich ganz spannend.
Also kollegiale Intervision, also Supervision bedeutet ja immer, dass jemand so von außen kommt, draufschaut, aus der Supra-Perspektive. Und Intervision bedeutet eigentlich nur interkollegial. Also das ist unter uns PsychotherapeutInnen super üblich, dass wir uns regelmäßig in kleinen Gruppen zusammensetzen. Und also wenn wir zum Beispiel in einer Praxis gemeinsam arbeiten, dann sind das die Momente, wo man auch mal auf einer Metaebene über das Miteinander in der Praxis sprechen kann. Aber auch so, das ist letztlich so ein kollegialer Austausch. Auch so nochmal so ein kleiner Abgleich. Sehe ich das richtig? Wie erlebt ihr das? Habe ich da irgendwie mich an irgendwas festgefressen? Könnt ihr mir mal eine andere Perspektive zur Verfügung stellen? Also so nutzen wir Intervision.
Und das ist ja ehrlicherweise auch in jedem anderen Kontext möglich. Also dafür muss ich nicht im sozialen Bereich arbeiten.
Deswegen
finde ich das einen sehr schönen Impuls, das mal mitzunehmen. Klingt auch schon ein bisschen anders als einfach, ich treffe mich mit einem Kollegen, wir geben Feedback. Ich kann das ja ein bisschen strukturierter auch durchaus machen.
Ja, absolut. Ja,
zwischen Kollegen und ich glaube, da werden jetzt einige, die uns zuhören, sagen, super, das schlage ich mal vor, dass wir das etablieren. Und wir sind in der Beziehungsgestaltung, wir haben über die Netzwerke gesprochen, über das Glücklichsein, das Anstecken, mit wem umgebe ich mich idealerweise und mit wem vielleicht weniger oder wo wirke ich vielleicht auch nochmal positiv oder konstruktiv ein. Wir haben über das wichtige Thema des Lästerns und des Abgrenzens oder Ausgrenzens gesprochen, die Geschichten. Und da kommen wir zu einem Thema, was hier auch oft bei Good Work besprochen wird, denn wir sind, du hast es mehrfach gesagt, soziale Wesen. Wir brauchen das Eingebundensein in eine soziale Gruppe. Also ich glaube, gibt es keinen Zweifel dazu. Unterschiedlich ausgeprägt, ganz sicherlich. Ja, also da gibt es unterschiedliche Bedürfnisse. Demgegenüber steht ja ein anderer Wert, nämlich das Thema Autonomie, ist nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Ich selbst bin ja keine Psychologin, wenngleich ich oft mit den Phänomenen auch konfrontiert werde, beobachte, dass wir gerade so vielleicht durch die Erfahrung mit Corona auch ein Stück weit mehr in Richtung Autonomie gerade pendeln, dass das Pendel ganz schön in die Richtung geht. Ist das eine These, die du mit unterstützen würdest durch das, was du erlebst, dass wir also im Moment eher Autonomie dort eine stärkere Betonung haben, dass das sehr stark aufrückt? Oder hast du das Gefühl, das wird vielleicht medial auch ein bisschen so dargestellt? Also Stichwort auch, dein Lebensstil jetzt auch demnächst wird ja auch eher Autonomie geprägt sein. Und wir sehen sowas wie Homeoffice-Diskussion und so weiter und so fort. Würde mich mal interessieren, wie du da drauf schaust.
Ja, also ganz grundsätzlich als Menschen in Westeuropa sind wir natürlich gesellschaftlich sehr individualistisch geprägt. Also bei uns geht es ja viel um das individuelle Glück und dass du dein Leben findest und so. Also das ist ja in anderen Gesellschaften ohnehin anders und da zählen auch andere Dinge. Ich glaube, dass vielleicht Corona und auch die Beschränkungen, die damit einhergegangen sind, uns vielleicht nochmal zusätzlich ein bisschen in diese Richtung geschoben haben. Also vielleicht fast schon im Sinne einer Notwehrreaktion. Also so nach dem Motto, na, wenn ich schon alles alleine machen muss, dann kann ich es auch, ne?
Genau.
Dann mache ich jetzt hier mein Ding auch alleine. Dann
wozu brauche ich die Firma noch?
Ja, genau. Und dann habe ich auch gar keinen Bock, anderthalb Stunden mich quer durchs Ruhrgebiet bis zu meinem Arbeitsplatz zu quälen. Das kann ich zu Hause easy alles alleine machen und nebenher noch meinen Dingen nachgehen. Viele Menschen schätzen das sehr. Die mögen das. Also gerade auch Menschen, die vielleicht ein bisschen introvertierter sind, erleben das als totale Entlastung. Aber ich glaube, vielen Menschen geht dadurch vielleicht mehr verloren, als sie im Moment ahnen. Und die Schattenseite ist klar, dass wir auch wissenschaftlich bestätigt inzwischen wissen, dass Einsamkeit ein großes Thema geworden ist. Also Autonomie ist so ein bisschen das Positive, ne? Mhm. Autonomie steckt in den meisten von uns drin. Wir alle wollen auch Herrinnen unserer eigenen Geschicke sein, alleine was entscheiden dürfen, auch unser Ding machen in gewisser Weise. Aber für viele Menschen ist es so sehr dahin gekippt, dass wir es jetzt aktuell damit zu tun haben, dass sich fast die Hälfte aller jungen Erwachsenen zumindest moderat einsam fühlt.
Wow. Mhm.
Das ist total viel. Das ist besorgniserregend viel. Und die Zahlen sind während Corona, also die Einsamkeitszahlen, sehr nach oben geschossen. Und wir haben nicht das Vor-Corona-Niveau erreicht. Also wir sind nicht zurückgegangen auf die 7%, die es mal waren, sondern es sind immer noch durchschnittlich 14% der Erwachsenen, die sich einsam fühlen. Durchschnittlich. Mhm. Und die junge Erwachsene interessanterweise noch mehr. Und das ist dann wiederum echt die Schattenseite, ne?
Mhm. Und das finde ich insofern auch total frappierend, weil wir das ja gern mal so in eine Ecke stellen von Einsamkeit ist eine Frage von Alter. Ja, also wir sehen dann, haben so ein stereotypes Bild, dass wir sagen, ja, alte Menschen. Und ich habe da schon zum ersten Mal so ein kleines Fragezeichen bekommen, als es hieß, ich glaube, Berlin ist so die Hauptstadt der Einsamkeit. Mhm. Ich weiß nicht, gibt es auch sonst regionale Unterschiede in Deutschland, dass man sagt, oh, jetzt bin ich gespannt.
Ja, also tatsächlich hat man Bundesländer verglichen und von den Bundesländern, von denen man Zahlen bekommen konnte, ist Nordrhein-Westfalen das Land, wo die einsamsten Menschen sind. Und dann gibt es eben, wie du sagst, ein Altersgefälle. Inzwischen sind die jungen Menschen die Einsameren, nicht die Alten. Mhm. Junge Menschen sind einsamer und Großstädter sind einsamer als Menschen in manchen ländlichen Bezirken. Wobei man das nicht so klar sagen kann.
Mhm. Also wenn ich das jetzt zusammenpacke, dann wäre ich ja als junger Mensch ziemlich schlecht beraten, nach Köln zu ziehen.
Ja, kommt drauf an, wie du Köln nutzt. Köln kann, glaube ich, gerade auch sehr gesellig sein. Aber
wollte ich nämlich gerade sagen. Ja. Da ist jetzt auch wieder die interessante Frage, auch da wieder Korrelation, Kausalität. Mhm. Bin ich vielleicht auch als gebürtiger Rheinländer, habe ich da auch einen höheren Anspruch an das Thema Geselligkeit und Austausch und Eingebundensein und erlebe mich schneller als einsam, weil es ist ja Einsamkeit, das können wir vielleicht hier auch nochmal festhalten, ist ja keine Beschreibung eines Zustandes, oder? Also das ist ja, keine Deskription dessen, wie ich lebe, wie ich arbeite, sondern das ist ja etwas, was in mir stattfindet.
Ja, genau. Ja, das ist wichtig, dass du das nochmal sagst. Also die Alleinsein, das ist ein objektiver Zustand. Alleinsein bedeutet, derjenige ist gerade ohne Gesellschaft. Punkt. Mhm. Aber Einsamkeit ist ein subjektives Gefühl. Das ist ein Empfinden von Mangel. Das bedeutet, dass du dich schlecht fühlst, weil du entweder nicht so viele Beziehungen hast, wie du gerne hättest, oder du hast Beziehungen, die haben aber nicht so die Qualität oder die Verbundenheit, die du gerne hättest. Und das bedeutet, du kannst auch in Gesellschaft einsam sein. Mhm. Also selbst wenn du eine Partnerschaft hast oder einen Freundeskreis, aber du fühlst dich mit denen nicht wirklich verbunden oder nicht genug Überschneidungen oder andere Werte oder so, dann kannst du dich trotzdem einsam fühlen. Ja. Das ist subjektiv.
Wiederum auch nicht gesehen. Und ich meine, da ist das Thema Remote-Arbeit ja sicherlich nicht gerade ein guter Geselle für das Thema, oder? Inwieweit, ob bewusst oder unbewusst, adressieren wir denn unsere Bedürfnisse dahingehend auch an unseren Beruf, dass wir sagen, ja, Beruf ist auch eine Bekämpfung meiner Einsamkeit. Ist das so oder sind das Dinge, die völlig disjunkt nebeneinander stehen?
Also tatsächlich ist Arbeitslosigkeit ein Risikofaktor für Einsamkeit. Weil klar, Menschen, die jeden Tag einfach irgendwo hingehen und da Menschen treffen und mit denen Austausch haben und Kontakt haben und so, fühlen sich einfach nicht so schnell einsam wie dann wiederum diejenigen. Und da überschneidet sich dann Einsamkeit vielleicht auch mit dem Alleine-Sein. Das nicht haben. Also Arbeitslosigkeit ist ein Risikofaktor, Armut ist ein Risikofaktor, Migrationshintergrund ist ein Risikofaktor und dann natürlich alles, was mit so lebensverändernden Schwellensituationen zu tun hat. Also Trennung ist ein Risikofaktor, in eine neue Stadt ziehen. All das sind Risikofaktoren, die das begünstigen können, dass man sich zumindest mal eine Phase lang einsam fühlt. Also das heißt, weniger Beziehungen hat, als man gerne hätte.
Würdest du, auch wenn das jetzt ein bisschen wegspringt von dem Arbeitskontext, sagen, sind das Phasen, sind das Etappen, sind das Perioden, die wir alle vielleicht mal durchleben können? Oder ist das etwas, was Menschen schon so in ihrer Persönlichkeit eher angelegt haben, also die das Aufkommen von Einsamkeitsgefühlen wahrscheinlicher machen?
Das ist eine schwierige Frage und auch das kann man in beide Richtungen betrachten. Also man kann sagen, dass Einsamkeit krank macht, sowohl körperlich als auch psychisch. Also Einsamkeit begünstigt, dass du depressiv zum Beispiel wirst. Da gibt es klare Zusammenhänge. Aber das Umgekehrte gilt eben auch. Wenn du bereits depressiv bist oder auch körperlich krank, kann das dazu führen, dass du die Teilhabe an deinem sonstigen gesellschaftlichen Leben einfach nicht mehr aufrechterhalten kannst und dann macht dich das einsam. Also das kann man so in beide Richtungen verstehen. Also es ist gar nicht so leicht zu sagen, was im Einzelfall zur Einsamkeit beiträgt. Das muss man wirklich, also wie immer eigentlich, differenziert betrachten, was im Einzelfall los ist.
Ja, und ich glaube, einfach wichtig ist festzuhalten, es ist eben nicht nur ein Ereignis, was einen ereilen kann, wenn man alt ist oder krank ist, sondern es kann tatsächlich in jeder Lebensphase stattfinden. Und Arbeit, sinnvolle Arbeit, Arbeit, die ich als sinnstiftend, als wo ich mich selbst wirksam erlebe, ist da sicherlich ein gutes Gegenmittel. Ich fand es ganz interessant, ich war im März in USA, ich habe das hier auch schon ein paar Mal geteilt, auf der South by Southwest ein riesiges, man muss schon sagen, Happening Festival zum Thema Innovation, Tech, Musik, Film und eins der Oberthemen war Loneliness. Ja. Und das fand ich sehr interessant. Ja, oft kommen Dinge aus USA zu uns rüber, wie gesagt, muss jetzt an der Stelle bitte nicht sein, aber die Zahlen, die du berichtest, scheinen ja in die Richtung zu gehen. Und dass das wirklich, sie sprechen da von einer Disease, also das ist the next pandemic.
Ja, von der Pandemic sogar.
Pandemic, genau. Dass sie sagen, da müssen wir uns drauf vorbereiten. Könnten wir ganz...
Also das muss man aber tatsächlich, wenn man das jetzt nochmal gesamtgesellschaftlich betrachtet, auch wirklich ernst nehmen, weil wir gleichzeitig auch wissen, da gab es spannende Forschung von der Professor Maike Luhmann aus Bochum, auch wiederum im Hinblick auf Einsamkeit unter jungen Menschen. Und wenn junge Menschen einsam sind, verlieren sie das Vertrauen in Gemeinschaften und erleben sich auch offenbar nicht mehr so als Teil des großen Ganzen. Und das bedeutet unterm Strich, dass sie vielleicht sogar das Vertrauen in die Demokratie verlieren und auch das Vertrauen in politische Teilhabe. Das bedeutet was für ihre Wahlbeteiligung oder wie sie dann wählen, zum Beispiel antidemokratisch. Also das hat schon wichtige und große Dimensionen. Und die Einsamkeit, also es ist nicht zu unterschätzen. Und zu dem, was du vorher gefragt hast, so ist das was wir alle mal phasenhaft durchmachen. Man kann sagen, ja, wahrscheinlich schon. Also wenn man zum Beispiel eine Lebensphase hat, wo man ein Kind bekommen hat und ist mit dem Kind viel allein, beziehungsweise fühlt sich dadurch manchmal einsam. Ja, oder wenn wir eben die Stadt wechseln für einen neuen Job oder so. Der Punkt ist nur, dass Menschen, die einmal da reingeraten sind und das dann häufig auch schamhaft verarbeiten und glauben, dass ich einsam bin, sagt was über meinen Wert. Ich bin nicht gut genug. Ich bin kein attraktiver Gesprächspartner. Ich bin nicht unterhaltsam. Ich bin nicht schlau. Ich bin nicht witzig. Alles Mögliche. Also diejenigen, die das dysfunktional verarbeiten, die machen manchmal noch so einen vorsichtigen Versuch, aus der Einsamkeit rauszukommen. Und wenn sie dann wiederum irgendwas erleben, was sie als Zurückweisung deuten können, dann ziehen die sich häufig ganz doll in ihr Schneckenhaus zurück und machen auch keine Versuche mehr, der Einsamkeit zu entgehen. Und das ist das Problem, weil sie sich schämen, weil Einsamkeit ein Tabu ist, weil sie das Gefühl haben, das sagt ganz viel über mich, was gar nicht stimmt, aber sie glauben es trotzdem. Und so kann Einsamkeit dann eben auch chronifizieren, sodass wir inzwischen wissen, dass junge einsame Menschen häufig einfach das auch durchziehen. Die bleiben häufig einsam und das finde ich super tragisch.
Das ist sehr tragisch. Einsam in der Einsamkeit und dann wird das zur selbsterfüllenden Prophezeiung verstärkt sich noch. Da müssen wir was gegen tun. Und wir kommen mal so langsam zum Ende unseres Gesprächs, auch wenn ich noch ganz viele Themen hätte. Aber ich lade dich einfach, das sage ich ja manchmal, aber dir meine ich es auch aus vollem Herzen. Meine ich übrigens immer aus vollem Herzen.
Ich wollte gerade sagen.
Juna. Genau, das klang jetzt echt nicht nett.
Und ja, ich nehme den Platz.
Bei dir meine ich es, bei den anderen nicht. Nein, ich meine das. Wenn ich das sage, meine ich das so. Und bei dir meine ich es auf jeden Fall so. Du kommst gerne, wenn du magst, nochmal vorbei. Ich bin ja mal gespannt auf dein Vanlife, was du da berichtest. Und wir schauen am Schluss immer, oder hier schaue ich immer gerne nochmal auf das Thema neu und gut, ja, weil das ist ja aus gutem Grund der Salon Good Work und nicht der Salon New Work, weil ich gerne sage, lieber gut als neu. Also neu darf es auch manchmal sein. Wenn wir mal die Themen hier in einen Punkt packen und sagen, das Eingebundensein, ja, also dieses eben nicht sich abgrenzen durch Lästereien, durch diese dysfunktionale Lästereien, durch ein gutes sich einbinden. Was ist das Gute daran in einer guten Arbeitskultur? Wirklich dieses Gefühl, ich bin im positiven Sinne Teil von dem Ganzen. Vielleicht eine kleine knackiges Blitzlicht von dir.
Also ich glaube, wer sich gut eingebunden fühlt und in einem Team arbeiten darf, wo er sich getragen und gesehen fühlt und anerkannt fühlt, der hat großes Glück. Ich glaube, dass das ganz viel fürs Wohlbefinden tut, für Ausgeglichenheit sorgt, für weniger Stress. Und ich fände es gut, wenn wir uns das nochmal bewusst machen. Plus den Punkt, dass unser eigenes Glück schafft, andere auch ein bisschen glücklich zu machen. Wenn man das weiß, dann könnten wir eine kleine Gegenpandemie starten. Eine kleine Glücksansteckungswelle. Und einfach mal ein bisschen bewusster dafür sorgen, dass unser Gegenüber vielleicht jetzt auch einen guten Tag hat oder Anerkennung auch mal spürt oder merkt, dass ich seine Meinung schätze oder so. Das fände ich halt großartig. Da könnten wir eine positive Pandemie starten.
Ja, das wäre positiv. Deswegen, für mich ist das schon der neue Gedanke. Ich möchte das unbedingt so stehen lassen, weil das ist ein wunderbares Zukunftsbild. Und ich bin bei dieser Maßnahme dabei. Ich bin bei dem Festival dabei. Kannst fest mit mir rechnen, liebe Franka. Für heute danke ich dir erstmal. Es war ein ganz großartiger Ausflug mit dir in das Reich unserer Seele, der Kommunikationsgestaltung und der Beziehungsgestaltung. Und ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Nicht selbstverständlich bei deinem vollen Kalender.
Ach, ich danke dir sehr für die Einladung. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht, Jule. Und wenn du mich nochmal einlädst, dann komme ich gerne. Dann hören wir uns aus dem Van.
Aus dem Van? Ja, das wäre auch schön. Abgemacht. Also, alles Gute für dich und für die Reise.
Dankeschön.
Ja, das war's wieder mit einer neuen Folge im Podcast Good Work in unserem Audiosalon. Und ihr wisst ja, 3 Suchscheinwerfer habe ich hier in meinem Audiosalon bei der Auswahl der Gäste. Es geht einmal um das Vordenkertum, also wirklich Expertenwissen. Dann sind es die großen Transformationsgeschichten, die uns ja alle, wenn wir ehrlich sind, in den Bann ziehen. Und, das finde ich genauso wichtig, Berichte aus der Praxis. Ich nenne das Blick in die Werkshalle. Und wenn wir mal so drauf schauen, dann haben wir wahrscheinlich in den meisten Gesprächen hier bei Good Work eine Mischung aus diesen 3 Bubbles. Und wenn euch diese Mischung genau anspricht und wenn ihr sagt, ehrlicherweise, ich würde das so gern in meiner Organisation auch ein bisschen mehr haben, ein bisschen mehr Good Work, dann dürft ihr gern auf mich zukommen. Ob für die Bühne oder vielleicht sogar als Prozessbegleitung. Ich stehe für euch zur Verfügung. Schreibt mir gerne unter info@goodwork-salon.de. Und wenn ihr noch was Gutes tun wollt für den Podcast Good Work, dann hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, bei Apple. Und um noch einen draufzusetzen, wie wäre es mit einer kleinen Rezension? So, genug der Aufforderung für heute. Frisch ans Werk. Auf für ganz viel Good Work. und passt gut auf euch auf. Eure Jule Jankowski.